Schaut man in die USA, sieht man einen Wahlkampf, der so spannend ist, dass es eigentlich mit jeder Netflix-Serie könnte aufnehmen. Und jetzt ist eine neue Folge sozusagen dazugekommen. Kamala Harris hat ihren Kandidat als möglichen Vizepräsident, ihr Running Mate, bekannt gegeben. Das ist «Hinter der Schlagzeile», ein Podcast von CH Media. Ihr könnt uns überall dort hören, wo es Podcast gibt. Ich bin Anna Reimann und bei mir zu Gast ist der Renzo Ruf aus den USA, unser Korrespondent. Und du bist mir ja angekündigt worden als wandelndes Wahllexikon. Schön bist du.
Ciao Anna, merci. Ich weiß nicht, ob ich die Erwartungen erfüllen
kann. Ich bin überzeugt, dass du einen spannenden Einblick kannst geben kannst. Du bist ungefähr vor einem Monat zuletzt hier im Podcast und hast über das Alter von Joe Biden geredet. Wie überrascht bist du, dass wir jetzt wieder hier miteinander telefonieren und diesmal aber über ganz andere Namen reden?
So wie alle anderen Leute, die über amerikanische Politik schreiben und über amerikanische Politik nachdenken, bin ich komplett baff. Also, es ist wie eine schlechte Fernsehserie. Ich weiss, das ist ein Klischee, das man ständig braucht, aber jeder Tag bringt etwas Neues, das man sich nicht hätte vorstellen
können. Das heisst, du hast auch nicht mit diesen Wendungen gerechnet und hast jetzt auch gerade den Verweis auf die amerikanische Fernsehserie genannt. Und im Prinzip ist ja jetzt wie ein neues Kapitel oder eine neue Folge dazugekommen. Jetzt wissen wir endlich, wer ist der Running Mate von Kamala Harris?
Genau. Genau, jetzt sind wir am Anfang von der neuen Staffel. Die neue Staffel ist hoffentlich mindestens 3 Monate lang bis zum Wahltag, also der Endspurt auf den November, wo schließlich abgestimmt wird. Der neue Running Mate vor Kamala Harris ist Tim Walz, und der hat sich gestern Abend zusammen mit ihr einem amerikanischen Publikum eigentlich vorgestellt.
Welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz!
Das war der erste gemeinsame Auftritt.
Genau.
Was war dein Eindruck?
Ich habe Tim Walz kennt, wenn man über Politik schreibt, da kennt man die wichtigsten Gouverneure. Mein erster Eindruck war, er hat alles gut gemacht. Er hat alles so gemacht, wie er hat sollen. Der Tim Walz scheint sehr ein umgänglicher Mensch zu sein. Wohl in seiner Haut, das ist, glaube ich, wichtiger. Das ist, glaube ich, wichtig bei einem Politiker. Authentisch, er wirkt so ein bisschen wieder. Er ist ja eigentlich nur 60, aber er sieht ein bisschen älter aus als 60. Und er wirkt so ein bisschen wieder irgendwie der gemögige Grossvater, der umgängliche Onkel, wo man irgendwie an einem Familienfest trifft. Und er erzählt ein bisschen Witz und Sprüche. Und manchmal sind die Sprüche nicht wahnsinnig lustig, aber irgendwie, man lässt ihm gerne zu. Und ich glaube, das war seine Aufgabe gewesen, an dem ersten Tag, an dem ersten Auftritt. Die Auftritte gehen jetzt weiter diese Woche. Und die Aufgabe hat er gemeistert. Das hat er so genau so gemacht, wie er es hat sollen.
So einen sympathischen Onkel haben wir alle am Familienessen am Tisch. Und jetzt vielleicht inhaltlich. Wer ist der Tim Walz?
Der Tim Walz ist ein Lehrer, ein ehemaliger Lehrer und ein Berufspolitiker. Er hat wie zwei Teile in seiner Biografie. Das macht ihn eigentlich auch spannender als der Durchschnittspolitiker. Er ist aufgewachsen in der tiefen Provinz von Amerika, hat sich mit 17 zur Army National Guard gemeldet. Das ist so die Reservetruppe von der amerikanischen Streitkräfte. Und hat sich parallel, weil das ist nicht Vollzeit nach einer Weile, hat sich parallel zum Lehrer ausbilden. Und ist nachher in den späten 90er Jahren nach Minnesota gezügelt, in die Provinz oder dort, und hat dort angefangen, eine Highschool aus Amerika ist das Social Studies, das ist so ein bisschen Geografie, das ist so ein bisschen Geschichte, vielleicht ein bisschen irgendwie noch zeitgenössisches Zeug, hat angefangen, unterrichten in einer Highschool.
Du hast vorhin gesagt, dir ist der Tim Walz vorher natürlich bekannt gewesen als jemand, der sich mit der amerikanischen Politik auseinandersetzt. Aber gleich, er hat ja nicht als der Favorit gegolten. Da sind andere Namen weiter oben auf der Liste gewesen. Warum hat er sich jetzt durchgesetzt?
Er hat eben etwas gehabt, was die anderen, seine Konkurrenten, nicht gehabt haben. Er ist, nebst dem Lehrer sein, ist er halt eben auch ein Politiker, der schon lange dabei ist. Er war 12 Jahre im Repräsentantenhaus in Washington, als Abgeordneter aus einem Wahlkreis, der ziemlich ländlich ist in seinem Heimatstaat. Und seit 6 Jahren, 5,5 Jahren ist er Gouverneur von seinem Heimatstaat. Also er hat das mitgebracht, der politische Teil. Er weiß, wie man regiert, er weiß, wie man Koalitionen bildet, das ist immer wichtig. Er hat Erfahrung mit Krisensituationen, er war Gouverneur in Minnesota, wo der George Floyd ist ermordet wurde. Diesen Teil hat er gehabt. Und er hat halt auch den anderen Teil eben gehabt, die Biografie, das Gemögige, der Umgang mit ihm. Ich weiß, es ist Klischee und wir sind Journalisten und wir müssen das nicht aus der Sicht von der Wählerin und vom Wähler betrachten, aber es fällt schwer, den Menschen zu hassen, wenn man sieht, wie er redet und wie er sich bewegt und so. Und das ist immer ein Vorteil in der Politik, wenn man umgänglich ist.
Der Tim Walz war quasi beim Bewerbungsgespräch auf diesem Posten. Was sind seine Stärken und Schwächen?
Seine Stärke ist, dass er kompliziertes Zeug, politische Zusammenhänge, Prozesse und so in einfachen Worten darlegen. Also wenn die Republikaner schreien, Sozialismus, Kommunismus, der will das Land verändern, das sagen sie über Demokraten ständig, dann kann der Tim Walz sagen, nein, wir wollen das Land nicht verändern, aber wir finden es nicht gut, wenn Kinder, die aus einem Haushalt stammen, wo wenig Geld drum ist, wenn die Kinder Hunger haben, wenn sie schauen. Das finde ich eine Art und Weise, wie man Politik verkaufen kann, die glaub, ziemlich alle Amerikaner können nachvollziehen können. Vor allem die Amerikaner, die schlussendlich überhaupt willig sind, für die Demokraten zu stimmen. Also es gibt sicher genug Amerikaner, die nie werden Stimme abgeben für Kamala Harris oder Tim Walz, aber die sie ansprechen wollen, die kann er ansprechen. Er kann auch sehr, sehr gut, und das ist wirklich sehr gut, über Sport, über das Jagen, über irgendwie Autoersatzteile, die man sich beschaffen und solche Zeug reden, einfach Zeug, wo man halt hier in Amerika mit dem Nachbar wird darüber quatschen, das kann er sehr gut, und da kommt er wirklich gut über.
Über Sport reden, da hat er ja besondere Expertise. Er war Coach.
Genau, der Mankato West High School, wo er 20 Jahre plus minus ist Lehrer war, hat er den Posten von einem Trainer übernommen. Football, es ist immer schwer zu erklären im Schweizer Publikum, wie wichtig Football ist in einer High School. Aber dort war er zuständig für Verteidigung in diesem Football-Team. Und er hat es geschafft, zusammen mit anderen Coaches natürlich, innerhalb von 3 Jahren ein Team, das nie gewonnen hat, zum Gewinner vor Meisterschaft im ganzen Staat Minnesota zu machen. Und es gibt ganze Lieder von Bruce Springsteen über das Thema, wie grossartig das Gefühl ist, wenn man die Championship gewinnt und wie man sein ganzes Leben lang darüber erzählen kann, wie der Coach hat geholfen, irgendwie den entscheidenden Punkt zu erzielen in diesem Spiel, der Touchdown, wo das ganze Spiel gekehrt hat, alles das ist wie ein grosser Mythos, und der Tim Walz kann über das reden, in Art und Weise, wie es eigentlich fast jeder Amerikaner und jede Amerikanerin versteht.
Und hat eben offenbar ein Team, ein bisher völlig erfolgloses Team, zum Sieg geführt. Das scheint ein gutes Vorzeichen sein für die Wahl. Vorher habe ich gefragt, und Schwäche, was kann er denn vielleicht nicht so gut, was man in dem Posten vom Vizepräsidenten aber sollte mitbringen?
Das ist auch ein das Problem von diesem Posten. Der Vizepräsident ist wie eine Stütze vom Präsidenten, vor allem auch im Wahlkampf. Auch noch Ausgleich. Also alles, was vielleicht bei Kamala Harris kritisiert wird, ist die Hoffnung, dass der Tim Walz das kann ausgleichen kann. Was man dann kritisieren kann, ist, dass seine Regierungsbilanz in Minnesota halt schon vergleichsweise links ist. Also kurze Ausschweifung. Minnesota ist wie ein wie ein Labor für Demokraten schon immer gewesen, seit Jahrzehnten. Erinnert manchmal ein bisschen mehr an irgendwie Dänemark oder an Schweden als an einen amerikanischen Bundesstaat. Und er ist in dieser Tradition, hat er regiert in den letzten paar Jahren und hat Sachen auf den Weg gebracht, die man in anderen Bundesstaaten höchstwahrscheinlich nicht so verabschieden könnte. Das kommt jetzt natürlich alles wieder auf. Die Republikaner werden umstrittene Geschäfte irgendwie ausschlachten und behaupten, er will das ganze Land so verändern. Und die grosse Frage ist, kann das funktionieren?
Mich nimmt jetzt noch Wunder, wie hat das bis dahin funktioniert? Also in dem kurzen Moment, dann vor dem ersten Auftritt, haben die zwei, das Duo, das möglicherweise Dreamteam, können das Publikum abholen?
Mir denkt es ja. Es ist natürlich auch schwer, in der Arena in Philadelphia sind vielleicht irgendwie 10'000, 11'000, 12'000 Leute gewesen und die wollten jubeln, die wollten klatschen, die wollten begeistert sein. Da ist höchstwahrscheinlich die Atmosphäre so überwältigend, dass man mitgezogen wird und die Emotionen sind sicher wahnsinnig gross gewesen. Von dem her sollte man nicht vom ersten Auftritt von diesen beiden irgendwie schon ableiten, wie es in den nächsten paar Wochen weitergeht. Es kommt sicher eine neue Krise. Der Dreibuchschreiber oder Dreibuchschreiber von unserer Fernsehserie amerikanischer Wahlkampf haben sicher irgendwie noch etwas vorgesehen. Und dann sieht man dann, wie sie es zusammenkommen. Aber man muss immer, man denkt, jeden Tag separat abhacken und mir denkt, der Auftakt ist sicher gelungen.
Schauen wir doch mal ganz kurz zurück auf unser Drehbuch. Eben, es hat irgendwie vielleicht nicht losgegangen, aber so der erste Wendepunkt ist sicher das TV-Duell gewesen, wo ein Debakel für den Joe Biden war. Dann hat es das Attentat auf den Trump gegeben. Plötzlich ist Kamala Harris auf dem Tapet gestanden, ist im Schnellverfahren zur Kandidatin ernannt worden. Jetzt stehen die Kandidaten für die Vizepräsidentenstelle fest. Und wir haben immer noch etwa 3 Monate ungefähr, oder? Bis zur Wahl.
Genau.
Wo stehen wir? Was kommt jetzt da noch auf uns zu?
Der nächste grosse Teil ist sicher der Parteitag der Demokraten, wo ich 10 Tage anfahrt in Chicago. Und jetzt wird das irgendwie eine 4-tägige Jubelveranstaltung werden, so wie der Parteitag der Republikaner ja eine 4-tägige Jubelveranstaltung war. Und nachher feiern wir hier in Amerika den Labor Day. Das ist so ein bisschen, das ist ein langes Wochenende und das ist der inoffizielle Abschluss vom Sommer. Viele Schulen fangen nach der langen Sommerferien wieder an. Und das ist traditionellerweise ist das eigentlich der Start von der heissen Wahlkampfphase, aber ich glaube, das Jahr ist alles ein bisschen anders. Und dann warten wir eigentlich darauf, ob Harris und Trump und der J.D. Vance, der republikanische Vizekandidat und Tim Walz je zu einem Duell treffen, zu einem Fernsehduell, ob das noch dazu kommt. Das ist, glaube ich, zurzeit noch nicht ganz klar. Und dann gibt es einfach viel Wahlkampfrede und viel Wahlkampfauftritte, wo es darum geht, die Leute nochmal zu motivieren.
Zu motivieren und vielleicht auch begeistern, oder?
Genau.
Das ist irgendwie, hat man das Gefühl, die Emotionen gehen vom Bodenlosen ins Himmel hoch. Mir kommt so ein Buchtitel in den Sinn von Schulzeiten von Neil Postman, das Buch von 1985, «Wir amüsieren uns zu Tode», wo sich dazu mal als 1985 schon Gedanken darüber gemacht hat, was denn passiert, wenn eben gerade politische Entscheidungen so emotional aufgeladen werden. Was ist deine Einschätzung heute, wo wir in einer ganz anderen Zeit sind, wo das auch ein bisschen dazugehört und wir vielleicht alle auch ein bisschen unterhalten werden wollen? Welche Rolle spielen die Emotionen in dem US-Wahlkampf 2024?
Eine riesige, denke ich. Die Leute wollen tatsächlich unterhalten werden von der Politik. Es ist auch immer für mich erstaunlich und ich hoffe, ich töne nicht arrogant, wenn ich das sage, aber es ist auch immer wieder erstaunlich, wenn ich mit Nachbarinnen oder Nachbarn rede, wie wenig, dass sie eigentlich von den, von den Details der Politik wissen, obwohl dass wir ja hier in Washington ständig damit konfrontiert werden, mit der grossen Politik, und wie viel dass sie eigentlich von Aspekten wissen, die einfach wirklich nur auf der emotionalen Schiene abgelaufen sind. Das ist halt einfach so. Und es wäre aus meiner Sicht höchstwahrscheinlich dumm, wenn Präsidentschaftskandidatinnen und Präsidentschaftskandidaten das würde ignorieren. Also muss man auf dieser Welle mitschwimmen.
Bei dieser Antrittsrede von Tim Walz hat er sich gerade am Anfang auch bedankt bei Kamala Harris, dass sie wieder Joy, Freude in den Wahlkampf bringt. Ist das jetzt die Energie, die sie quasi über die Ziellinie trägt?
Ja, das möchte ich auch wissen. das Wichtigste, was Kamala Harris hat müssen machen in den letzten zwei Wochen, ist die total demoralisierte Basis irgendwie aufwecken und sagen, hey, wir haben eine Chance und wir können den Trump nochmal schlagen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe im Juli, und jetzt, das wird auch die Hauptaufgabe sein im August, bis der Parteitag vorbei ist. Und die Aufgabe kann sie lösen, indem sie eben Emotionen weckt. Und Joy und Politik, das ist auch wieder so etwas, wo vielleicht für Schweizer Ohren ein bisschen komisch tönt. Aber das ist ein wichtiger Faktor hier. Irgendwie der Happy Warrior, der Politiker, wo irgendwie durchs Land reist und Freude verbreitet und so. Da gibt's in amerikanischer Geschichte gibt's viele Beispiele. Und das ist eine Figur, die vor allem bei den Demokraten irgendwie, das wird geschätzt.
Entsprechend sind mir so zwei Wörter aufgefallen, wo ich das Gefühl habe, tut so ein bisschen die Kampagne von den Demokraten, ja, vielleicht nicht auf den Punkt bringen, aber die zwei Wörter prägen den Wahlkampf von ihnen. Das ist einerseits Brad von der Charlie XCX, heisst sie, glaube ich. Vielleicht bin ich jetzt völlig falsch. Und
da kann ich dir nicht weiterhelfen, das ist meine Musikgeschmack.
Auf jeden Fall der Begriff, der meint, dass man einfach ein bisschen frecher ist. Und das andere ist, der Begriff hat jetzt Tim Walz eingebracht, weird.
Genau, da weiss ich mehr drüber beim zweiten. Beim ersten, das ist, glaube ich, einfach so eine Nischensache, ein Nischenbegriff und eine Nischenkampagne, wo man nicht überbewerten sollte. Das, was der Tim Walz aufgebracht hat, dass die Republikaner Ideen haben, die irgendwie komisch, seltsam, weird, irgendwie einfach schräg sind, das hingegen, das verhält. Weil halt die Republikaner in den letzten paar Monaten, Jahren unter dem Trump tatsächlich ständig über Themen reden, wo man häufig im Alltag das Gefühl hat, wo beide Bevölkerung nicht wahnsinnig wichtig sind.
Wie ist denn jetzt, sind die Reaktionen von den Kontrahenten, von den Republikanern auf das neue Duo?
Ja, die Republikaner machen in solchen Situationen immer das Gleiche. Sie behaupten, die Demokraten seien Kommunisten, Sozialisten, wollen aus Amerika ein europäisches Land machen. Mit diesen Vorwürfen hätten sie, glaube ich, jeden Vizekandidat eingedeckt und Kamala Harris sowieso. Also das ist irgendwie ein Standardvorwurf, den man vorbringt. Und sonst wirken sie so ein bisschen so, als wüssten sie nicht so recht, wie sie jetzt auf die massiven Veränderungen in den letzten zwei, drei Wochen sollten reagieren. Also man ist, glaube ich, tatsächlich einfach auf dem falschen Fuß verwutscht worden.
Aber jetzt an dem Punkt, so die One-Million-Dollar-Frage, die ich an dich habe. Eben, reicht das, um die Wahl zu gewinnen? Und reicht das, was Kamala Harris und Tim Walz jetzt mitbringen? Wenn die Antwort auf die erste Frage ja auch wäre, reicht das für eine gute Präsidentschaft?
Reicht es, um die Wahlen zu gewinnen? Die Theorie war ja bis jetzt, dass Demokraten gewinnen die Wahl, wenn der Wahlkampf sich um Trump dreht, also wenn der Trump irgendwie ein dummes Zeug sagt, und so viele Leute verrückt macht mit irgendwie abschätzigen Kommentaren über, ich weiß auch nicht was, Frauen oder jüdische Wählerinnen und Wähler, dass das so viele Leute wird motivieren wie vor vier Jahren, dass sie dass sie Kontrahentin in dem Fall die Stimme geben. Das war bisher Theorie gewesen. Neu jetzt in dem Wahlkampf ist eben, dass die Euphorie, 3 Monate sind lang, mal schauen, ob das reicht. Ich wage keine Prognose. Weil halt das amerikanische Wahlsystem es wahnsinnig schwierig macht, eine Prognose abzugeben. Ich meine, ein paar 10'000 Stimmen in Pennsylvania, ein paar 10'000 Stimmen in Wisconsin und dann plötzlich hat ein anderer Kandidat Mehrheit. Ob es reicht für eine gute Präsidentschaft? Nein, natürlich nicht. Mir dünkt aber die Wahlkämpfe, die Präsidentschaftswahlkämpfe in Amerika, sind in den letzten Jahren sehr abgehoben gewesen von der eigentlichen Regierungszeit, die er gefolgt hat. Also, wenn man irgendwie Biden zugelassen hat im Wahlkampf 2020, seine Präsidentschaft, hat dann er mit dem, was er dort versprochen hat, wenig zu tun gehabt. Das Gleiche für Trump im 2016. Von dem her, ich weiss nicht, wie viele Wählerinnen und Wähler den Politikerinnen und Politikern zuhören, wenn sie über konkrete Sachen reden, was genau ausschlaggebend ist für ihr Verhalten in Urne. Das ist schwierig zu sagen. Aber nein, es reicht sicher nicht. Also, eine Präsidentin, die erste Präsidentin in der Geschichte von Amerika, müsste sicher irgendwie noch mehr bieten, um 4 Jahre politisch gut unterwegs zu sein.
Dann sind wir gespannt, wie das Staffelfinale von dieser spannenden Serie ausgeht.
Ich gehe, ja, auf jeden Fall.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Hast du uns hier einen Einblick gegeben, direkt aus Washington raus?
Merci, Anna.
Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Das war es mit «Hinter der Schlagzeile» im Podcast von CH Media. Ihr könnt uns überall dort abonnieren, wo es Podcast gibt.